Ja, ihr Lieben, auch ein herzliches Willkommen von mir im Gottesdienst. Lübeck hat nach wie vor ein großes Problem mit Erkältung und Grippe. Eine große Welle. Viele sind immer noch krank. Deswegen sind wir ein bisschen dezimiert heute wieder, weil ich ja auch gesagt habe, es ist ja der eine oder andere immer noch im Berufsleben. Und wer sich infiziert und nicht geimpft ist, geht 14 Tage in Quarantäne und kriegt keine Lohnfortzahlung. Das sind die Vorgaben. Und deswegen habe ich leider dem einen oder anderen sagen müssen, dann bleib lieber zu Hause und kurier dich aus. Wir wollen unsere Geschwister nicht schädigen. Diese Impfgeschichte, das ist ja auch eine nicht enden wollende Streitfrage geworden überall. Wir hatten ja vor ein paar Wochen hier bei uns in der Arche die Geschichte von der Allianz-Sitzung mit 15 Pastoren. Und sie haben aus ihren Gemeinden berichtet, es ist überall Streit untereinander. Sie gehen gegeneinander vor, aufeinander los. Wir tun das nicht. Wir tun das aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir sind alle erwachsen. Und jeder hat die Freiheit, sich so zu entscheiden, wie er das möchte, und keiner von uns hat das zu kritisieren. Und wir diskutieren das nicht. Wir nehmen uns einfach untereinander an und fertig. Und das ist auch gut so. Ich glaube, wir sind im Moment so ziemlich die einzige Gemeinde, jedenfalls von den 15, die hier zu Gast waren, Jürgen war ja auch dabei, die dieses Problem nicht haben. Und was eben fehlt in dieser ganzen Auseinandersetzung von der Politik, das ist, dass auch mal ein Wort der Zuversicht kommt. Wir hören immer nur, was man alles nicht darf, aber ein Wort der Zuversicht, da wartet man vergeblich drauf. Und das müssen wir dann hier in der Arche machen. Zuversicht verkünden. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Dass du mitten unter uns bist, Herr, dass du bei denen bist, die heute Morgen erkältet sind, die erkrankt sind, bei denen, die nicht mehr kommen können aus Gesundheitsgründen, wie schon gebetet wurde. Du mögest jeden Einzelnen segnen und jeder hat die Freiheit, heute Nachmittag auch das Wort im Internet anzuhören, auf unserer Arche-Seite und auch anderswo mit dem Computer, mit dem Smartphone, wie auch immer. Segne jeden Einzelnen über diesem Wort, Herr, ob er es jetzt heute Morgen oder heute Nachmittag hört, das ist ganz egal. Wir wollen dir einfach Freiheit geben, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst und zu uns redest, jetzt, Herr, und dass wir gesegnet aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen können. Amen. Wir haben den vierten Advent und das Thema heute lautet, das Licht leuchtet in der Finsternis. Wir sind im Advent und der Advent ist die Zeit des Wartens. Worauf warten wir denn eigentlich? Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. So singt man es ja gerne in den Weihnachtsfeiern. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Irgendwas stimmt da nicht. Da wird Jesus Christus zu einem ewigen kleinen Säugling verniedlicht. Dieses Kind darf nicht groß werden. Alle Jahre wieder kommt das Jesuskind. Ist dann Weihnachten vorbei, dann hat das Christkind zu verschwinden, so wie die Krippe und die Engelsfiguren weggepackt werden, nachdem man sich spätestens am Weihnachtsfest daran satt gesehen hat. Kleine Kätzchen sind ja so niedlich und süß. Aber was ist denn, wenn daraus ein großer, dicker Kater wird? Ich hatte so einen Burschen. Ich hatte in Baden-Württemberg ein altes Bauernhaus gekauft und zu dem Bauernhaus gehörten 4 Katzen. 3 Katzen und ein Kater. Und der Kater war sowas von dick und fett und faul. Der lag den ganzen Tag draußen in der Sonne auf dem Stuhl und war nicht zu bewegen. Die Katzen waren aktiv und haben Mäuse gefangen ohne Ende. Und ich habe mir mal eine Maus geschnappt, die eine Katze gefangen hat, und habe sie dann dem Kater so am Schwanz unter die Nase gehalten. Und dann hat er sie dankbar angenommen und gefrühstückt. Vielleicht sind wir manchmal auch so wie dieser Kater. Aber der war nicht zu bewegen, eigenständig sich mal was zu futtern zu suchen. Der hat gewartet, bis man es ihm bringt. Ja, die sind süß, die kleinen Kätzchen. Kleine Welpen sind ja so niedlich und süß. Aber was ist denn, wenn der große Köter nun kommt und in deine Blumenbeete des Gartens kotet? Das Christkind ist ja so niedlich und süß. Aber was ist denn, wenn das Christkind zum ausgewachsenen Christus wird und unbequeme Ansprüche an unser Leben stellt? Dann ist es vorbei mit der Niedlichkeit. Das Christkind ist ja so niedlich und süß. Was ist denn, wenn das Christkind zum erwachsenen Christus wird und eines Tages für uns am Kreuz hängt? Heiligabend sind die Kirchen voll. Zu Karfreitag sind die Kirchen ziemlich leer. Das ist merkwürdig. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ich habe von einem Pastor gehört, der die Heiligabendmesse gehalten hat, den Gottesdienst. Und am Ende hat er gesagt zu der Gemeinde: Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, ein gesegnetes neues Jahr, frohe Ostern, frohe Pfingsten und einen gesegneten Sommerurlaub. Sie kommen ja vorher doch nicht wieder. Das gibt es auch. Ich habe in den letzten Tagen ein schönes Gedicht gefunden, was diesem Weihnachtslied so völlig widerspricht und der Weihnachtsbotschaft näher kommt. Und dieses Gedicht heißt: Wir haben keine Hirten. Wir haben keine Hirten, die des Erlösers harten, nur Menschen, die oft heimlich auf unsere Hilfe warten. Wir hören keine Engel, kein Himmel steht uns offen, wir haben aber Nachbarn, die sich ein Wort erhoffen. Wir knien nicht an Krippen, all unsere frommen Lieder vermögen nicht zu täuschen, das Christkind kommt nicht wieder. Das Kind ist fortgegangen, es hat sein Kreuz gefunden, Gott will es auf uns warten, heut und zu allen Stunden. Und geben wir uns wirklich getrost in seine Hände, sehen wir in Kreuz und Leiden ein Weihnacht ohne Ende. Wie gesagt, Advent ist die Zeit des Wartens. Worauf warten wir denn eigentlich? Es ist ja nicht das Christkind, welches alle Jahre wiederkommt, sondern Jesus Christus, der wiederkommen wird, zu richten Lebendige und Tote. Das ist eine ganz andere Aussage im Advent. Wir hören aus Matthäus 4, die Verse 12 bis 17. Und da heißt es: Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was gesagt wurde durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Schulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die da saßen am Ort im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, und da bin ich bei Paul: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Danke für die Einleitung. Alle Dinge haben ihre bestimmte richtige Zeit. Wenn ich mit Bus oder Bahn fahre, muss ich zu einer bestimmten Zeit an der Haltestelle oder am Bahnhof sein, damit ich den Bus oder Zug bekomme. Und so hatte auch der Beginn des Auftretens Jesu seine bestimmte richtige Zeit. Die Gefangennahme von Johannes dem Täufer war der richtige Zeitpunkt. Aber durch diese Zeit ist auch der Beginn von Jesu Wirken schon mit einem dunklen Kennzeichen, Schatten gekennzeichnet. Das Leben Johannes, des Täufers, endet als Kopf auf einem silbernen Tablett. Und nicht anders das Leben Jesu, der zwar seinen Kopf behielt, aber am Kreuz landete. Alle Dinge haben ihren bestimmten richtigen Ort. Wenn ich Volleyball spielen will, muss ich in die Turnhalle gehen. In der Eishalle wäre ich fehl am Platz. Und so hatte auch der Beginn des Wirkens Jesu einen richtigen Ort. Jesu trat zuerst im Norden von Israel auf, und das war die dunkle, finstere Gegend von Israel. Denn dazu muss man wissen, dass die Menschen im Norden für die Menschen im Süden als nicht fromm, ja als heidnisch galten. Das Land Zebulun und das Land Naphtali, das Land am Meer, dort wo die Wellen der Finsternis am größten waren, dort begann Jesus. Er suchte sich für seinen Anfang das heidnische Galiläa aus, dort wo es im Herzen der Menschen am finstersten war. Finsternis also mehr und am meisten, damals wie heute. Und in diese Finsternis hinein sagt Matthäus mit den Worten des Propheten Jesaja, dass in Jesus ein großes Licht aufgegangen ist. Jesus hat die richtige Botschaft für die Dunkelheit in dieser Welt. Er war zur richtigen Zeit, mit den richtigen Worten am richtigen Ort. Aber was ist an Jesus so besonders, dass er als Licht für das Dunkel bezeichnet wird? Jesus hat die richtige, aber er hat keine neue Botschaft. Er führt die Botschaft des Johannes fort. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nicht mal bei Johannes war diese Botschaft neu. Das ist die richtige Botschaft von Gottes Liebe seit dem Sündenfall. Kehrt um und lebt mit mir, mit Gott. Jesus hatte keinen neuen Tod. Wie Johannes fiel er dem Justizmord zum Opfer. Wie tausende andere Menschen wurde er im Römischen Reich gekreuzigt. Was war denn daran neu? Das, was daran neu war, das ist einzigartig in der Welt. Neu war, dass er nicht tot blieb. Das Licht des Ostermorgens ist das Licht der Auferstehung. Und dieses Licht erleuchtete schon Jesu Leben hier auf dieser Erde. Neu war, dass hier Gott selber als Mensch auf diese Erde kam. Und neu war, dass er in letzter Konsequenz das gelebt hat, was er gepredigt hat. Alles das warf ein göttliches Licht auf das Dunkel unserer Erde. Und dieses göttliche Licht ist es, was unserem Leben Kurs und Richtung geben kann. Doch das Licht Gottes leuchtet auf eine seltsame Weise. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Buße, oh je, was für ein Wort. Das hat mir einer geschrieben, heute noch über Sünde und Buße zu reden, das sei satanisch. Und als ich ihm erwiderte, auf meiner Internetseite dulde ich keine Irrlehren, hat er mich angezeigt. Ich hätte ihn öffentlich einen Irrlehrer genannt. Dann habe ich dem Staatsanwalt einen netten Brief geschrieben, der bestand so aus anderthalb Zeilen. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich verstehe diese Auffassung dieses Herrn nicht. Stellen Sie doch mal das Verfahren ein. Und zwei Wochen später war das Verfahren eingestellt. Aber guck mal, du kommst heute mit dem Wort Buße und musst aufpassen, dass du keine Prügel kriegst. Was ist denn das? Das ist ja etwas ganz anderes, Buße, als die Leute sich denken. Ist das Buße, wenn man sich selber rechtfertigt und gerecht spricht? Ein Bild soll es klar machen. Ein Mensch steht wegen eines schweren Verbrechens vor Gericht. Und selbstverständlich kämpft er wie ein Löwe, um sich reinzuwaschen. Er leugnet. Er stellt alles ins beste Licht. Oder wir können von der Sünde sprechen, indem wir davon reden, wie schlimm die anderen sind und welche schlimmen Sachen sie wieder gemacht haben. Das meint die Bibel nicht, wenn sie von Buße spricht. Es ist wirklich erstaunlich, was sie uns sagt. Sie sagt uns nämlich, die Buße fängt gar nicht mit dem an, was du tust oder getan hast. Sie fängt mit dem an, was Gott getan hat. Das ist interessant, ne? Habt ihr das gewusst? Sie fängt mit dem an, was Gott getan hat. Ihm bricht das Herz über unser verkehrtes und böses Wesen. Und darum sendet er seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Der lässt sich wie ein Opferlamm in den Tod am Kreuz geben. Und Gottes Wort erklärt es uns. Es sagt nämlich, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der Sünde und jetzt leben, wie es Gott gefällt. Wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen, dann dürfen wir verstehen und für uns in Anspruch nehmen, durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Damit fängt deine und meine Buße an, dass Gott diese Rettungstat für dich getan hat. Ohne die könnte kein Mensch Buße tun. Und darum müssen wir es hören. Das Gericht über uns ist schon ergangen. Nämlich wo? Auf Golgatha. Jesus hat es getragen. Nun können wir ohne Furcht unsere Sünden bekennen und umkehren. Und dann geht das Licht auf, von dem hier geschrieben steht. Aber wir müssen es auch tun. Buße, das ist nicht ein theoretisches Wissen aus einem Buch. Buße heißt, du bekennst dich und ich bekenne mich, wir bekennen uns zu unserem Versagen, zu unserer Schuld, zu unserer Ungerechtigkeit, zu unserem selbstgezimmerten Lügengebäude. Gott sagt uns, und er sagt es dir und mir ganz persönlich, werde ehrlich mit dir selbst und vor deinem Gott und versuch nicht, irgendetwas zu verbergen. Peinlich ist nicht, was in deinem Leben passiert ist. Peinlich ist das, was du und ich aus eigener Feigheit vor unserem Gott und wenn es sein muss, vor unseren Mitmenschen nicht eingestehen wollen. Das ist peinlich. Dein Herr fragt nicht darum, danach, warum, was, wie, in und mit und durch dich geschehen ist. Er fragt dich etwas ganz anderes. Er fragt dich, willst du frei werden von deiner Vergangenheit, von deinen Fehlern, von deiner Ungerechtigkeit, von deiner Willkür? Wenn du das aus deinem Herzen aufrichtig willst, dann komm vor mein Kreuz. Dann komm an den Ort, an dem ich dein Versagen getragen habe. Und dann werde aufrichtig. Und dann stell dich deinem Versagen und beuge dich vor deinem Herrn mit der Bitte um Vergebung. Das ist Gottes Wort im Advent. Ankunft. Jesus kommt. Wie viel Zeit haben wir denn noch, unser Leben endlich mal klar zu kriegen in der Gegenwart Gottes? Weißt du, was dann geschieht, wenn du das tust? Das wird in einem Lied ausgedrückt, unter der Nummer 173 in dem Liederbuch Feiert Jesus, finden wir im Kehrvers, kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Gott möchte uns unser Schuldpaket abnehmen. Wenn wir es ihm abgeben, dann können wir aufatmen. Wir dürfen zu ihm mit unserer Mutlosigkeit kommen. Wir dürfen mit unserer Verzweiflung zu ihm kommen. Du musst nicht erst stark werden oder mutig, um an Jesus glauben zu können. Gott nimmt dich auf der Stelle. Nur kommen musst du. Nur kommen musst du. Aber pass auf, nur wo Jesus draufsteht, da ist auch Jesus drin. Ich werde oft gefragt, warum das Christentum so einzigartig ist. Es ist deshalb so einzigartig, weil im Christentum nicht der Mensch zu Gott, sondern Gott zu den Menschen kommt. Es ist so einzigartig, weil Jesus uns unser Schuldpaket abnimmt und uns aufatmen lässt. Aber das tut er nicht ohne unseren Willen. Du kannst versuchen, dich davor zu drücken. Du kannst auf fromm machen, obwohl in dir ein Lügengeist steckt. Und mit diesem Lügengeist kannst du die ganze Gemeinde anstecken. Und vielleicht fühlst du dich dabei auch nur noch wohl. Als Stephanus festgesetzt und gesteinigt wurde, stand Saulus etwas abseits und rieb sich die Hände. Er wähnte sich, Gott einen Gefallen getan zu haben und klopfte sich selbst auf die Schulter. Weißt du, was das ist? Das ist Selbstgerechtigkeit unter der Herrschaft eines Lügengeistes. Vielleicht bist du in derselben Lage wie Saulus, selbstgerecht, arrogant, unbelehrbar. Ich will es euch nicht zumuten, aber du meinst, den anderen zu zerstören und merkst nicht, wie du dich selbst zur Verdammnis verurteilst. Ach, du hast damit nichts zu tun? Na, wenn das so ist, dann frage ich dich, wem vertraust du denn in der Krise? Jetzt, wir leben jetzt in der Krise. Wir leben nicht in guten Zeiten. Wir leben in der Endzeit. Und jetzt bist du in der Probe. Vertraust du denen, die dir den Tod durch die Spritze bringen? Oder vertraust du Gottes Wort? Oder vertraust du Gottes Wort immer dann noch, wenn du die Spritze angenommen hast? Weißt du noch, was wir gebetet haben, als die Gesetzlosigkeit in unserem Land begann? Wir sind hier alle aufgestanden und wir haben den Psalm 91 gebetet. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wisst ihr noch, was da drin steht? Ich lese es euch nochmal vor, den Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Das hat doch nichts mit der Spritze zu tun. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten von der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen locken, decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deiner Zeit, zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deswegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst dem Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil. Wie stehst du heute zu diesem Gebet? Erreicht es noch dein Herz oder war das ein Lippenbekenntnis? Wofür haben wir Angst? Haben wir Angst, weil wir die Spritze genommen haben oder haben wir Angst, weil wir sie nicht genommen haben? Oder verlassen wir uns auf Gottes Wort? Wir sind in seiner Hand und unser Leben ist von Gott vorherbestimmt. Und ob es durch ein Virus passiert oder wie auch immer, das ist ja gar nicht unsere Angelegenheit. Das ist Gottes Sache, wenn er unser Leben vorherbestimmt hat. Das ist seine Sache, nicht unsere Sache. Das entscheidet sich doch dann, ob das ein Lippenbekenntnis war oder nicht, wenn du in der Feuerprobe bist. Wenn du in der Drangsal steckst, durch die Mächte der Finsternis, die durch eine abgefallene Politik erzwungen werden soll, oder hältst du fest daran, dem Wort Gottes zu vertrauen? Das Christentum ist einzigartig, weil es uns Sinn und Hoffnung gibt. Ihr, die ihr seit langem nach dem Leben jagt und bisher vergeblich Antworten erfragt, hört die gute Nachricht, dass Christus euch liebt, dass er eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt. Was machen Menschen nicht alles, wenn sie das Leben suchen? In der vergangenen Zeit lasen wir immer wieder über Drogenfunde in unserem Grenzbereich. Wenn Jugendliche Drogen nehmen, dann suchen sie im Grunde genommen das Leben. Doch die kurzen Glücksgefühle sind erkauft mit gesundheitlichen Schäden und seelischen Abhängigkeiten. Vor einiger Zeit habe ich den Satz gehört, das einzige Abenteuer im Leben mancher Menschen ist ein Seitensprung. Uiuiui, wenn Partner fremdgehen, suchen sie im Grunde das Leben. Denn auch wenn sie beim neuen Partner finden, was sie beim alten vermissen, wird dieser andere Fehler und Schwächen haben. Vor einiger Zeit las ich von zwei Menschen, die in der Wüste von Oman vermischt wurden. Wenn Menschen auf die Abenteuertour in die Wüste gehen, suchen sie im Grunde das Leben. Das ist das Teuflische, dass sie auch dort den Sinn nicht finden und nach immer neuen Abenteuern Ausschau halten müssen. Jesus ruft allen zu, jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt ist der richtige Ort und hier kommt die richtige Botschaft. Macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Wenn ihr das alles seht, was in dieser Welt passiert, sagt Jesus, freut euch, mein Kommen ist nahe. Daran müssen wir festhalten und uns nicht auf den Streit einlassen, den die Welt führt und den sie versucht, auch in unsere Gemeinden und in unsere Herzen zu tragen. Wenn ihr Hunger nach Leben habt, nicht nach dem Fastfood der Drogen, des Seitensprungs oder der Reiseabenteuer. Nein, echtes Leben, nach Hunger nach Leben, dann kommt zu mir. Gestaltet euer Leben mit mir und vertraut mir. Ich gebe euch Sinn, der über das kurze Glücksgefühl und des Drogenrausches hinausgeht. Ich gebe euch Befriedigung, die tiefer reicht als ein Seitensprung. Ich gebe euch Hoffnung, die ihr nicht in der Wüste suchen müsst. Und das Tolle ist, jeder darf kommen. Jeder darf kommen, heißt es in der zweiten Strophe des Liedes. Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Jeder Mensch darf kommen und Gott spricht ihn gerecht. Bei Gott gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind Himmelsbürger, wo wollen wir denn noch hin? Entweder du bist Bürger des himmlischen Reiches oder du bist es nicht. Ohne Umkehr zu Gott geht das nicht. Buße heißt zu Gott umkehren. Wenn wir uns zu ihm aufmachen, nimmt er uns mit offenen Armen an, so wie es in der dritten, wie wir es in der dritten Strophe erfahren, wo es heißt, noch ist nichts verloren, noch ist Gottes Liebe für uns da. Noch wird Leben finden, wer an Jesus glaubt. Noch wird angenommen, wer ihm fest vertraut. My home is my castle. Mein Zuhause ist meine Burg. Und dorthin möchte ich mich zurückziehen und in Ruhe gelassen werden. Und darum will ich in dieser Advents- und Weihnachtszeit nicht eine Kerze anzünden, um es mir gemütlich zu machen. Das sei ja jedem auch vergönnt, dass es sich gemütlich macht. Nur mahnen uns die biblischen Texte in dieser Zeit zur Wachsamkeit. Man wacht ja schließlich nicht mit geschlossenen Augen. Wir leben nicht in einer heilen Welt. Kriege, Unrecht, Hungersnot, Naturkatastrophen, das ist die Realität. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wachstum bedeutet aber auch, dass wir die Nöte in unserer Umgebung wahrnehmen. Unsere Familien sind längst nicht so heil, wie wir es gerne hätten. In den nachbarschaftlichen Beziehungen klemmt es auch bisweilen. Auch in unseren Dörfern und Städten oder Stadtteilen gibt es bei aller Gemeinschaft genug Menschen, die einsam sind. Jesus lädt uns ein, mit wachen Augen unsere Welt und unsere Gegenwart zur Kenntnis zu nehmen. Die Probleme seiner Zeit waren andere als heute, aber es gibt erstaunliche Parallelen. Die Gewalt und der Hass unter den Völkern verbreiten damals wie heute Angst und Schrecken. Das Sektentum und seine Lügenpropheten verführen damals wie heute die Menschen. Das schwindende Bewusstsein für ethische Werte und Normen lässt damals wie heute die Verantwortung füreinander und die Nächstenliebe erkalten. So ist die Welt nun einmal, ob wir es von nun wollen oder nicht. Wir könnten diesen schwarzen Faden noch weiterspinnen, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir einerseits diese Krankheitssymptome unserer Welt und unserer Gegenwart mit wachen Augen zur Kenntnis nehmen. Und andererseits geht es darum, dass wir uns unserer Hoffnung bewusst werden. Welche Hoffnung haben wir angesichts einer düsteren Gegenwart? Gottes Wort lehrt uns, dass wir uns eine bessere Zukunft eben nicht selber bauen können. Diese Welt braucht Erlösung. Sie braucht den Erlöser. Und vielleicht brauchen wir auch noch Erlösung von dem einen oder anderen. Wir Christen warten auf den Erlöser, wir warten auf den Heiland dieser Welt, auf Jesus Christus. Und noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, dichtet es Jochen Klepper. Doch nach jeder Nacht kommt ein neuer Morgen und es kommt auch der Morgen der Erlösung. Es gibt ein wunderschönes Buch, das ich habe, das heißt Das Morgenrot der Welterlösung, von einem begnadeten Theologen, der noch wusste, was in der Bibel steht. Weihnachten ist der erste Lichtstrahl dieses großen Morgens gewesen. Und jetzt feiern wir Advent, denn jetzt hoffen wir Christen auf den neuen Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Und wir begegnen der Not unserer nächtlichen Gegenwart nicht mit Verdrängung, sondern mit Hoffnung. Mit unserer Hoffnung können wir selbst Lichter für andere sein. Aber das geht nur, wenn wir bereit sind, unseres eigenen Lebens ohne Wenn und Aber zu stellen und das Jesus anzuvertrauen und dass das ausgeräumt wird, was da nicht hingehört. Durch unsere Worte und Taten können wir das Evangelium von der Hoffnung weitertragen. Du tust es. Das ist die Aufgabe, welche der Herr Jesus seinen Jüngern und damit seiner Gemeinde stellt. Wir sollen mit wachen Augen unsere Gegenwart zur Kenntnis nehmen und unseren Zeitgenossen das Evangelium der Hoffnung weitersagen. Gott bringt Licht in die dunkelste, verfahrene Situation. Wir dürfen es am Ende vom Gottesdienst dann erfahren. Es ist eine Strophe in einem Lied wieder. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir bußfertig werden. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und wir haben keine Zeit mehr. Amen. Amen.
Danke, Herr Jesus, dass das nicht besprochen war, aber ich habe ein Lied noch mitgebracht. Da geht es um eine Person in der Bibel, die in ganz besonderer Weise erfahren durfte, Gott hat mich erwählt. Und das war Maria. Und wenn wir jetzt das Lied anhören, dann könnt ihr einfach auch mal darüber nachdenken. Wir haben über diesen Punkt gehört, wenn wir Buße getan haben, wenn wir Gott in unser Leben eingeladen haben, dann kommt der Heilige Geist in unser Herz und nimmt dort Wohnung, wenn wir einen gereinigten Tempel haben. Und dann dürfen wir diese Gewissheit auch haben, Gott hat mich erwählt.
Jesus, wir danken dir, dass du inmitten unter uns bist, durch deinen Geist, der uns leiten und führen will, der uns aufruft, folge mir nach, fang an, tu Buße, kehr um. Wir danken dir für dein Wort heute Morgen, ein Wort, das nicht einfach ist, aber du hast uns gesagt, Unser Wille zählt. Das Vollbringen wirst du geben. Wir preisen dich dafür. Und wenn wir jetzt am Ende des Gottesdienstes sind, so segne du uns, Herr, und behüte uns. Lass du dein Angesicht über uns leuchten, wo wir gehen und stehen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir hören, haben wir noch ein Segenslied? Wollt ihr noch? Gut. Dann ist danach ist der Gottesdienst zu Ende. Am Ausgang gibt es Gelegenheit, ein Dankopfer zu geben, wer mag. Und drüben gibt es auch noch eine Tasse Kaffee.
Get on.